Yeah. Gegrüßt da draußen zu What Happens in Vegas. Jakob schwingt sein Handgelenk im Takt mit. Jakob, grüß dich.
Inke, was geht?
Ja, du, Augenringe tief. wie ist denn aus? Oh, Sammy Deluxe hat doch in, was ist denn der Song? Hosen hängen tief. Oh Gott, jetzt bei mir
geht's gerade schon wieder. Es klingt tief. Nach sehr frühen 2000er Jahren.
Ja. Absolut. Ey, Sammy Deluxe war Anfang der 2000er so einer der ersten Zugänge für mich zum deutschen Hip-Hop.
Okay, ja.
Der hatte doch Augen auf, hieß der Song. Weck mich auf,
die Leute Traum. Sehen,
Menschen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Yeah!
Okay.
Ja, geil.
Ihr merkt es. Ey, Sammy, schneid es mal raus, bitte. Sammy, schneid mal diesen ganzen Anfang raus.
Auf jeden. Und mach daraus aber ein Sample, dass wir das jede Woche jetzt von uns sehen und hören. Geil. In dem Moment schickt mir Björn Werner Fotos, die wir im Studio gemacht haben. Also ich bin ziemlich übernächtigt und überkatert aufgrund des Super Wildcard Weekends. Du bist übernächtigt und verkatert, weil du einfach mega viel gereist bist, oder?
Ja, ich hab vom Wildcard Weekend nichts mitbekommen. Ich war in verschiedenen Fliegern von United Airlines unterwegs, zwischen hier und Las Vegas. Ich war im Auto, ich habe echt alles gemacht, außer Football zu schauen. Und dann jetzt mit dem Jetlag aus Vegas ist es auch nochmal echt anders, Mann. Diese 9 Stunden Unterschied ist nochmal was ganz anderes als die 6 Stunden nach Boston.
Ja. Dafür kannst du jetzt wieder Leitungswasser trinken, weil du in
Stuttgart. Ja, Mann. Ja. Erster Snack, nachdem ich in Frankfurt gelandet war, war auf jeden Fall eine Butterbrezel bei der Bäckerei. Dazu habe ich mir einen gescheiten deutschen Kaffee gegönnt. Leitungswasser läuft bei mir, seitdem ich hier gelandet bin, nonstop.
Sau cool. Ja, ich entschuldige mich jetzt schon mal für euch da draußen oder bei euch da draußen. Ich muss zwischendurch ein bisschen was trinken. Ich bin wirklich gerade erst aus dem Bett gefallen, weil ich bin West Coast Time. Ich bin um 15.45 Uhr wach geworden heute und das ist ja Vegas Zeit irgendwie 6 oder so. Also wir schwingen in der gleichen Zeitzone. Ja, krass. Du bist jetzt erstmal in Deutschland. Wie war es, als du deine Family gesehen hast? Wer hat dich abgeholt? Fährst du alleine nach Hause irgendwie?
Ich bin Samstag in Vegas los, nach Chicago, von Chicago nach Frankfurt, in Frankfurt dann ein Mietwagen rausgelassen. Shoutout an die Kollegen da in Frankfurt bei den Mietautostationen, Mann, die haben mir ein bisschen Upgrade gegeben.
Normalerweise, oh, wirklich?
Ja, normalerweise kennst du mich, Mann, ich bin auf meinem deutschen Südstaaten-Stil, ja. Es ist mein neues Wort für Schwäbisch. Auf meinem deutschen Südstaaten-Stil versuche ich immer Geld zu sparen und kaufe dann normalerweise nicht so große Mietautos. Aber jetzt habe ich, glaube ich, ich glaube, es ist ein 3er BMW. Es ist ein BMW, so viel kann ich sagen. Ob es jetzt ein 3er oder was für Nummern es da überhaupt gibt, bin ich überfragt. Aber ist auf jeden Fall was Anständiges dieses Mal.
Gibt's denn, wenn du quasi reist und du musst doch umsteigen und bist dann in Frankfurt, quatscht dich jemand an, weil er sagt, ey, du bist doch Jakob Johnson, wie geil ist denn das?
Ich dachte, dass mir sowas nicht passiert, bis dieses Mal. Ich wurde am Gate vor dem Flug nach Deutschland angesprochen von ein paar Leuten. Auch peinlich, weil ich mich auf Flügen gerne so benehme, wie wenn mir die ganze Airline gehört. Ja, also wenn ich sag, wenn ich schon für Premium Economy gezahlt habe, ja, dann benehme ich mich wie so eine richtige Diva. Ich will, dass die Stewardessen mir noch die Luft zufächern und meine Füße massieren. Aber ja, da wurde ich erkannt ein bisschen. Und cool. Dann in Frankfurt war es auch nochmal anders. Also ich bin gerade so durch den Zoll durch. Auf einmal, ich werde mir so ein Hey, Jakob. Und ich denke mir so, so eine deutsche Polizistenstimme. Ich war so kurz eingefroren. Ich so, habe ich irgendwie was in meinem Koffer gehabt oder sowas? Weißt du, ich meine? Ja. Also, what's going on? Und überleg mir schon so, was es sein könnte. Ich habe meine Supplements dabei. Ich habe ein bisschen Kreatin dabei. Das sieht schon ein bisschen suspekt aus. Ja. Jetzt ziehe ich meinen Koffer durch. Und dann ist aber einfach nur einer von den Polizisten gewesen, der mich halt auch erkannt hat. Der so meinte, hey, können wir ein Bild machen, Mann? Du bist doch Jakob.
Ich so, damn, sau
ja,
cool.
Ja, okay, ja gut. Wenn es so ein Bild ist, dann ist gut. Aber ja, ich war ein bisschen anders diesmal. Ich hoffe, wenn ich hier in Stuttgart jetzt die Tage unterwegs bin, dass es nicht so weitergeht, weil ansonsten muss ich mich echt, also da muss ich mich echt benehmen, ja, während ich hier bin, und das hatte ich eigentlich nicht vor.
Also ich sag mal so, wenn du dich nicht benehmen willst, wird der Hoodie dein Freund für die Wochenenden während den Playoffs. Ja. Weil das ist im Prinzip ja eigentlich ein Shoutout an alle Leute da draußen, weil das kann ich zum Beispiel auch sagen, Bundespolizei oder Hauptpolizei ist unsere Kernzielgruppe. Die
wow.
gucken Football, das ist wirklich, also an jedem Flughafen, an jeder Zollstelle, wenn ich meinen Pass vorzeigen muss, weil irgendwie bei dem Automaten der piept, weil ich irgendwann den mal verloren habe, dann muss ich meistens an den Schalter, Herr Dommisch, haben Sie Ihren Ausweis mal verloren? Ja, habe ich. Und dann immer am Ende so ein Zwinkern. Die Leute gucken uns gerne, die sind richtig lieb.
Shoutout an alle Bundespolizisten da draußen, die uns zuhören. Yeah. Muss nicht Bundespolizei sein. Landespolizei ist auch okay, Mann. Shoutout an alle Polizisten, alle Leute in Uniform, die uns hier zuhören.
Ja, voll. Ja, krass, dann weiß ich gar nicht. Erzähl ich dir erstmal ein bisschen, wie die Wildcard war, oder reden wir noch ein bisschen über die Raiders? Wahrscheinlich erst ein bisschen Wildcard, oder?
Ja, fangen wir an mit der Wildcard, aber aus deiner Sicht. Ja. Wie war denn dieses Wochenende für dich? Was ging denn bei dir ab?
Oh. Also ich sag mal so, ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass seitdem die erweitert haben auf 7 Teams, also seit 2 Jahren, dass die Spiele mega deutlich waren. 17,5 Punkte Marge und ich dachte so, wow, das wird einfach, jedes Spiel wird 30 Punkte Unterschied sein, weil es war irgendwann klar, Donnerstag oder Freitag, Lamar wird nicht spielen bei den Ravens, dachte ich schon, wow, okay. Dann musste man bei 49ers gegen Seahawks auch denken, wow, die 49ers haben zwar einen Rookie-Quarterback, aber die sind so durchgerollt, das wird doch auch eine klare Geschichte. Und bei Miami war ebenfalls ein 7th-Round-Rookie, der gestartet ist. Es war klar, Tua wird nicht spielen, und da dachte man so, ja, die Bills werden drüber rauschen. Das wird eine ganz klare Angelegenheit. Und deshalb war ich erstmal, ich war richtig, ja, richtig erfreut und habe mich auch richtig gefreut, ehrlich gesagt, für die Underdogs. Ich route häufig innerlich für die Underdogs, und ich glaube, das ist auch so ein Automatismus in den Playoffs bei jedem neutralen Betrachter, und deshalb habe ich mich einfach richtig gefreut über geile Spiele und geile Erlebnisse für die Underdogs, die dann zwar am Ende häufig nicht bestanden haben, aber ja, trotzdem mega spannende Spiele, ey.
Ja. Welche Spiele hast du, warst du beim Kommentieren dabei?
Genau, ich habe im Studio gemacht 49ers und Seahawks. Und Bills und Dolphins sowie Giants gegen Vikings. Und wow. ich habe dann aber natürlich, jetzt kommt's, weil natürlich der Organismus ja nicht runterfährt. Ich bin am Samstag nach Hause gekommen und habe natürlich noch Jaguars gegen Chargers geguckt und bin zur Halbzeit nicht schlafen gegangen, weil ich dachte, ich muss noch den Anfang sehen, weil ich war mir sicher nach dieser ersten Halbzeit, wir müssen nur noch über Trevor Lawrence reden, weil der Typ ist für mich ein Mysterium, ich war mir sicher, dass die noch eine Chance haben und wirklich noch im Game sind, weil alles, was passiert war, jeder Score, und zwar auch die für die Chargers, jeder Score wurde von den Jaguars bedingt. Der eigene Touchdown, den sie gemacht haben, sowieso, aber alles andere waren doofe Situation, wirklich mal eine schlechte Interception, einen Muffed Punt. Ich dachte mir so, die Chargers führen hier zwar sauklar, aber eigentlich haben die ja keinen Zugriff in diesem Spiel, weil die kommen an der 30-Yard-Linie in Field Possession. Ja gut, und dann bist du halt schon kurz vorm Touchdown.
Sie hatten das Spiel nicht unter Kontrolle, ja.
So ist es. Sie hatten es nicht unter Kontrolle. So, und dann konnte ich gestern auch natürlich nicht schlafen, obwohl ich gestern wirklich so drüber war, nachdem ich schon 12 Stunden im Studio war. Und dann habe ich natürlich noch, weil ich eben wirklich die Ravens spielen einfach immer guten Football. Die Ravens, ich habe immer den Eindruck, die sind vorbereitet. Ich habe immer den Eindruck, die kriegen es hin, mental wenig Fehler zu machen. Und die sind einfach so feist in der Defense, dass die gegen die Bengals einfach lang dran war. Obwohl da Tyler Huntley war, der jetzt sicherlich kein Top-20-Quarterback ist. Aber der wird dann in dem Spiel auf einmal groß. Hat eins wie Jute eigene Aktion. Dann macht Mark Andrews einen langen Catch. Und dann bin ich da auch wieder gesessen bis um 5:30 und also habe bis zum Touchdown für die Bengals geguckt.
Ja, es waren echt, also ich habe ehrlich gesagt, wie gesagt, ich habe kein Spiel angeschaut. Ich habe ein paar Highlights gesehen. aber einfach von den Scores her, ja, und den paar Dingen, die ich auf Twitter sehen konnte, war das ja ein Wochenende echt mit jedem Spiel knapp, jedem Spiel verwirrend auch, ja, mit Favoriten, die hinten lagen und die dann echt noch bis zum Ende ein bisschen zähneknitternd vielleicht gewonnen haben. Wieder mal ein gutes Wochenende für Football allgemein und für alle, die mit Football gerade anfangen und einsteigen. Ich denke, es gibt keine bessere Zeit. Aber lass einfach mal anfangen mit dem ersten Wildcard-Game, oder? Lass mal ein bisschen Revue passieren lassen.
Genau, Seahawks 49ers, Brock Purdy, ey, das ist schon, das kannst du, hast du mal mit einem Mr. Irrelevant zusammen gespielt? Hattest du ihn im Team? Weißt du das?
Ich glaube nicht. Also ich würde sagen, dass in dem Team, in dem ich ein Rookie war, ich als der Mr. Irrelevant angefangen habe. Es war vielleicht
schön. Das ist ein super süßer Vergleich, den du da machst. Und jetzt, genau, glaube ich, holt Jakob sich mal ein Stromkabel und wir machen mal ein Päuschen, weil gleich jetzt weiter. Klappe! So, und da haben wir die Klappe. Wir haben alles repariert und wir fahren fort mit unserem Podcast. Und reden über 49ers und Seahawks.
Ja, du hattest,
Brock Purdy, du warst.
Du hattest mich gefragt über Mr. Irrelevant. Ich hätte, wollte sagen, ich war bei den Patriots damals ein bisschen der Mr. Irrelevant. Dadurch, dass ich übers Pathway-Programm reingegangen bin, da bist du in der Priorität hinter den Undrafted Free Agents noch. Ja, Mr. Irrelevant ist ein bisschen so ein Ding. Ob du, glaube ich, Mr. Irrelevant bist oder ein Undrafted Free Agent, macht, glaube ich, kaum einen Unterschied. Es ist aber ein bisschen so ein Titel und Leute schauen immer ein bisschen danach. Das heißt, ich als ehemaliger Underdog hier finde es natürlich ziemlich cool, dass die Season für ihn so gut läuft. Gegen uns hätte er ein bisschen schlechter spielen können, wenn du mich fragst.
Stimmt, ja.
Aber ansonsten, ja, heftig auf jeden Fall für ihn in so einer Situation. Und dann doch noch so deutlich am Ende zu gewinnen, ist auf jeden Fall surprising.
Also, das ist jetzt eine fiese Frage, aber vielleicht beantwortest du die ja trotzdem mit ja. Ich habe mich dann nämlich vorher gefragt in der Vorbereitung. Quarterbacks sind ja immer die geilsten, in Anführungsstrichen. Mhm. Also Quarterbacks sind immer die Stars ihrer Teams. Selbst an einem Division 3 College ist der Quarterback der Star. So, und selbst wenn der dann an einer hinteren Position in die Liga kommt, war der ja vorher ein geiler Macker. Und ich habe mich gefragt, fühlt sich Brock Purdy, obwohl er die Underdog-Story ist, wie ein geiler Macker? Von Mr. Irrelevant zu Mr. Irrelevant. Wie fühlt man sich denn so?
Also ich glaube auf jeden Fall, der Junge fühlt sich sehr gut. Ja, also ich glaube, der hat gerade einige positive Gefühle am Laufen. Ich denke, er hat sich viel Geld verdient, ja, nach so einer Leistung. Auch wenn die 49ers ihm nicht die Starting-Position geben würden nächstes Jahr, denke ich, dass es andere Anbieter jetzt gibt auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall genügend guten Football gespielt, um immer einen Job zu haben in dieser Liga für die nächsten Jahre. Und dazu kommt, dass wenn er jetzt vielleicht noch ein Spiel so auf diesem Level performt, dass er sich dann von Mr. Irrelevant zu Mr. Very Relevant für das ganze Franchise der 49ers entwickelt hat, weil sie damit, glaube ich, einfach ihre Quarterback-Frage dann für die nächsten Jahre wahrscheinlich beantwortet haben.
Das ist wirklich verrückt, die 49ers Quarterback-Situation vor der Saison. Garoppolo wollten sie wegschicken, keiner wollte ihn, dann haben sie ihn doch nochmal geparkt. Dann muss er rinnen, nachdem sich Trey Lance sofort verletzt. Und jetzt kommt auf immer Brock Purdy und du sagst es, wenn der die ins Conference Championship führt, ey, vielleicht sogar in den Super Bowl, dann gibt es ja keine Wahl. Du schickst ja nicht den Quarterback, der dich in den Super Bowl bringt, weg. Das passiert ja nicht.
Ja, auf keinen Fall. Ich denke, wenn Brent Brock es schafft, die 49ers in den Super Bowl zu bringen, dann hat er sich auf jeden Fall das Recht verdient, denke ich, mit dem Starting-Spot in die nächste Saison zu starten. Natürlich musst du dir jedes Jahr die ganze Sache neu verdienen, aber so eine Leistung rauszuholen aus einem Team, das am Anfang der Saison echt, glaube ich, noch ein bisschen so am Struggeln war. Ja? Also ich kann mich noch erinnern, diese Quarterback-Situation der 49ers wurde viel auf ESPN diskutiert. Dann sah es für eine Weile echt so aus, wie wenn Jimmy G die Antwort ist. Ja, er kam ja rein für Trey Lance, hat da ein paar Spiele gewonnen und sah echt gut aus. Und ich glaube, zumindest nachdem Jimmy G und Trey Lance beide verletzt waren, hatten eigentlich viele Leute erwartet, dass das ganze Momentum und der ganze Run der 49ers zusammenbricht. Aber ja. Ja, Mr. Irrelevant hat das Team auf seine Schultern gestellt und lässt die gerade richtig guten Football spielen. Also hier steht's, 3 Passing-Touchdowns, 1 Rushing-Touchdowns, keine Turnover. Das ist Winning Football, ja. Mehr kannst du von einem Quarterback nicht erwarten. Und wenn du dann noch die Nummer 1 Defense in der Liga hattest oder hast, dann hast du echt gute Chancen, hier in den Playoffs tief zu gehen.
Und das war gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich habe es mir nämlich nochmal aufgemacht. Die 49ers sind 3-4 in die Saison gestartet, haben gegen die Bears, Broncos und die Falcons verloren und hatten einen negativen Rekord und sind dann mit 4-4 in die Bye-Week. Und dann sind sie halt so richtig durchgestartet und seitdem haben sie nicht mehr verloren. Dann kam Brock Purdy rein, da haben sie Christian McCaffrey geholt und ja, jetzt sind sie tatsächlich vielleicht eins der Teams of Destiny. Ihr habt ja dieses Megaspiel gehabt, kurz vor Regular Season Ende, in Overtime. 37-31 war es dann, glaube ich.
Ja.
Hast du irgendwas gesehen? Weil jetzt wird es ja in der nächsten Runde entweder Dallas oder die Buccaneers für die 49ers. Hast du was gesehen, was vielleicht den beiden anderen Teams Mut macht, wie man sie doch schlagen könnte? Gibt es irgendwo eine kleine Schwachstelle?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn du den Ball gut laufen kannst, hast du eine Möglichkeit, deren Defense auf ihre Heels zu bringen. Ja, die Defense der 49ers ist nicht, würde ich sagen, eine Defense, die dadurch gewinnt, dass sie 1 Million verschiedene Sachen macht. Sie machen die Sachen, die sie callen sehr gut, ja, besonders in den Early Down Situations und kommen dann mit den Exotic Blitzes und verschiedenen Geschichten, die problematisch sind, in der Third Down Situation. Ja, ein Ding, wo sie sehr stark waren, war eben diese Early Down Defense. Ich denke, wenn du sie da schlagen kannst, wo dir das Laufspiel eben am meisten hilft, dann hast du eine gute Chance. Also versuchen einfach in Third and Short Situations so viel wie möglich zu sein. Dritter und Lang ist auf jeden Fall nicht dein Freund. Die Defense ist sehr, sehr, du hast immer Augen auf den Ball. Viel, viel Zone Coverage, das heißt ein Fehler und diese Defense nimmt davon, holt sich davon Punkte, holt sich den Ball.
Super spannend.
Ja, also beides, also interessante Matchups auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass so jemand wie Tom Brady, der ja sehr gut daran ist, Defenses an den Schwachpunkten auseinanderzunehmen, eine bessere Chance hätte gegen die 49ers. Aber ja, ich meine, erstmal abwarten, was mit den Buccaneers Cowboys passiert und dann sehen wir weiter.
Das ist wahr. Das haben wir heute Nacht noch. Und eigentlich muss es ein gutes Spiel werden, nach dem, was wir bislang gesehen haben. Darf man gespannt sein, ob Tom Brady, der alte Herr, noch mal schafft. Tatsächlich, da reden halt alle normalen Fans immer drüber, dass der Typ da immer noch spielt. Deshalb von dir, bevor die gespielt haben, trotzdem, wenn du gerne dazu was sagen möchtest, wie du das einschätzt, war ja auch mit seiner Frau und so ein bisschen natürlich im Internet immer so der böse Reflex dann auftritt und man sagt, Digga, du schmeißt deine Ehe weg und jetzt spielst du 8-9 in der Saison, um nochmal ein Jahr irgendwie in den Playoffs in der ersten Runde rauszurauschen. Das ist nicht nur ungerecht, sondern auch einfach, also Quatsch, oder?
Ja, ich glaube nicht, dass wir so viel wissen, was wirklich das Problem ist, wie wir uns das vorstellen. Ja, die Leute denken meistens, dass ja, nur weil es logisch klingt, dass vielleicht das ganze Drama mit seiner Frau oder die ganzen Ablenkungen das Problem sind, dass es wirklich das Problem ist. Ja. Wir reimen uns das eben so zusammen und machen da unsere Kontext-Clues. Aber in meiner Erfahrung sind es meistens nie die Dinge, die Leute denken, dass das Problem sind, wenn du uns im Lockerroom fragst, wirklich das Problem sind. Ja, das könnte alles Mögliche sein. Das könnte vielleicht eine Coaching-Entscheidung gewesen sein. Es könnte eine Personell-Entscheidung gewesen sein, die vor der Saison getroffen wurde. Es könnte die Entscheidung gewesen sein, wen sie für welche Saison für welchen Preis dieses Jahr verpflichten, wie sie ihren Coaching-Staff umgestellt haben, ob auch sogar dieselben, also du kannst dieselben Coaches haben und die können sagen, ey, wir probieren diese Season mehr Zone-Runs zu callen oder mehr Gap-Schemes zu callen oder ein bestimmtes Pass-Konzept mehr zu callen. Und es können alles Gründe dafür sein, dass eine Mannschaft, die ja doch sehr talentiert ist und sehr, sehr erfahren, nicht zu dem Level performt, wie wir uns das vorstellen.
Sehr interessant, ja.
Ich denke trotzdem, dass am Ende des Tages das Wichtigste ist, dass du zu dieser Jahreszeit noch Football spielst. Ja. Es ist egal, was es ist egal, was während der Regular Season passiert ist. Ja. Bist du in den Playoffs oder nicht? Das ist am Ende der Entscheidende. Das ist egal, was für Headlines da in der Offseason oder in der Regular Season gekommen sind. Solange sie das Spiel heute Abend gewinnen, haben sie alles richtig gemacht, weil sie zu dieser Jahreszeit noch Football spielen. Und das ist am Ende so.
18 andere Teams haben nämlich schon frei an der Stelle, muss man einfach wirklich wieder
inklusive,
sagen.
Inklusive ja. Mir.
Ja, genau, inklusive Jakob Johnson.
Inklusive mir, ich nehme mich da nicht raus. Ja, es ist,
na gut.
Playoff Football anzuschauen ist zwar schön, aber nicht ideal, ja.
Ja, nächstes Jahr guckst du denn, von der Sideline guckst du das auch nicht, weil du wirst 30% der Snaps spielen, aber
Dankeschön.
Das ist ja dann jetzt relativ yes, klar, oder? Wenn wir die Informationen gelesen haben, dass im nächsten Jahr Brady schwarz und Silver trägt.
Ach, hast du es gelesen? Hast du es auf Twitter gelesen?
Du, ich hab die SMS von Belichick bekommen, ja, die er letztes Mal an Dable geschickt hat.
Ja.
Du, Tom,
du weißt, wie
Spaß mit Josh McDaniels.
Interessanter Rumor. Ich denke, das ist eine der coolen Dinge der NFL Offseason. Dadurch, dass es anders als im Fußball eben eine überschaubare Anzahl an möglichen Landeplätzen für diese Spieler gibt, ist es immer ganz cool, wenn sich dieses Rumor-Roulette dreht. Ja? Also wenn diese ganzen Trade Was ist denn ein Rumor auf Deutsch? Wie sagt man das?
Ein Gerücht.
Ein quasi. Gerücht.
Die Gerüchteküche.
Genau. Gerüchteküche, dankeschön. Yeah. Ich wollte gerade sagen, dass, wenn sich das Gerüchte-Roulette dreht. Nein, wenn die Gerüchteküche kocht und frische, heiße Gerüchtebrötchen rausbringt, dann ist die NFL-Offseason am Laufen. Aber ja, wie gesagt, mal sehen, was passiert. Ich glaube, es ist auf jeden Fall noch zu früh, um irgendeinem von diesen Rumors Credit zu geben. Der Mann ist erstmal darauf gefokust, mit dieser Mannschaft hier zu gewinnen und dann sehen wir weiter.
Ich habe mal gehört in einem Podcast in den letzten Wochen, dass man in den ersten 48 Stunden nach Saisonende keine Entscheidung treffen sollte. Deshalb Tom Brady ist noch weit weg davon, Entscheidung zu treffen.
Entschuldigung.
Oh, habt ihr eine Katze?
Hier leben zwei Katzen. Ich habe keine Katzen, aber hier leben zwei Katzen.
Ja.
Ich bin kein Fan von denen. Ich habe gerade gemerkt, wie diese Katze sich hinsetzt, auf einmal ist meine Nase zu. Ja, ich bin, glaube ich, so ein bisschen allergisch gegen die.
Oh, das heißt, jo.
Die sollen hier gefälligst rausbleiben.
Auch. Ja, bin ich auch, Jakob. Hab auch 25 Jahre mit Katzen gelebt und dann habe ich mal einen Allergietest gemacht. Sie sind sehr allergisch gegen Katze.
Ja. Deswegen konnte ich die letzten 20 Jahre meines Lebens nicht atmen, okay.
So ist es, genau, davor kommt es. Exakt so. Ja, geil, okay, krass. Haben wir schon mal ein bisschen vorausgeguckt und die 49ers schon mal abgehakt. Und dann war für mich klar, dass das Spiel des Wochenendes werden könnte. Also zumindest habe ich das vorher gedacht beim Blick auf die Schedule, Chargers gegen Jaguars, weil ich wirklich diese beiden Quarterbacks cool finde. Ich mag Trevor Lawrence, ich mag Justin Herbert und am Ende war ein mega Comeback, der drittgrößte in der Playoff-Geschichte, 27 Punkte. Und die Jacksonville Jaguars gewinnen ein Primetime-Match in den Playoffs zu Hause. Da war richtig gute Stimmung. Hast du ein bisschen ein paar Highlights gesehen sozusagen? Schüttelst den Kopf und sagst, das war krass.
Ich meine nur, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Vielleicht ist das das nächste Signal der Apokalypse. Wir müssen mal auf Telegram nachfragen. Zuerst Coronavirus, dann ich weiß nicht, was jetzt noch alles da dazugehört zur großen Conspiracy.
Alles im Prinzip.
Ja, alles. Ja, Coronavirus, Russland-Krieg und jetzt obendrauf die Jaguars gewinnen Playoff-Games. Also es ist echt eine sehr wilde Zeit zurzeit. Ich habe meine amerikanische Familie ist aus Jacksonville. Ich bin in Jacksonville zur Schule gegangen. Ich habe in Jacksonville bei Preseason-Games in den Stands Bobber Burger verkauft und Burger gegrillt hinter der Theke. War leidenschaftlicher Jaguars-Fan für eine lange Zeit, hauptsächlich, weil meine amerikanischen Cousins so heftige Jaguars-Fans waren. Das heißt, als ich im Flieger war, wie gesagt, ich war in der Premium-Economy-Klasse, nicht mehr ganz hinten im Flieger.
Da muss ich jetzt nochmal wirklich nachfragen.
Yeah.
Süddeutscher? Du bist wirklich ein Süddeutscher. Ja,
natürlich. Wenn du denkst, dass ich erste Klasse fliege, da you got me messed up.
Das ist super cool. Ich sage dir, da sitzen jetzt alle, die das hören, draus und sagen, Jakob Johnson ist wirklich ein besonderer Typ.
Also, okay. Ich war in meiner Premium Economy Klasse. Ich muss sagen, nachdem ich ein bisschen gezögert habe, wegen dem Preis, habe ich mir das Wi-Fi gekauft für den gesamten Flug und habe dann auf Twitter eben ein paar von den Highlights sehen können. Ja. Und das Jaguars-Chargers-Game war eins von den Spielen, wo ich so gedacht habe, so hey, die Leute, also von jemand, der gegen beide Mannschaften gespielt hat, ja, und das ist kein Disrespect an die Chargers. Eine gesunde Chargers-Mannschaft, wenn es läuft bei denen, waren die echt eine Maschine dieses Jahr. Aber dieses Jaguars-Team war nicht schlecht. Ja? Wie gesagt, sie waren gut genug, um mich und mein Team letzte Season zu schlagen. Relativ überraschend auch, weil wir für einen Großteil des Spiels eigentlich die Kontrolle hatten. Aber es gab dann eben eine Phase in dem Spiel, wo trotz aller guter Plays, die wir gemacht haben, die Jaguars einfach Wege gefunden haben, unsere guten Plays zu countern. Ja? Auf einen großen Lauf kam ein Sack von der Defense. Ihre Special Teams haben auf einmal gute Plays gemacht. Und dann insbesondere in der zweiten Halbzeit Trevor Lawrence. Trevor Lawrence kam in der zweiten Halbzeit meines Spiels gegen die Jaguars mit einem anderen Feuer aus der Kabine, mit einem anderen Vibe und hat auf einmal einen Spielzug nach dem anderen gemacht, auch wenn er von unseren doch sehr rabiaten Defensive Ends da noch einen Hit abbekommen hat auch wenn der erste Read zu war, hat er Plays extended und das zusammen mit einem ziemlich soliden Run-Game hinter Etienne war genug, um uns zu schlagen. Und ich habe mir gedacht, hey, dieses Chargers-Spiel wird bestimmt knapp. Ja. Klar, die erste Halbzeit, als ich den Score gecheckt habe, Jaguars lagen 24-0 hinten, deswegen habe ich meine Familie überhaupt nicht mehr eingebracht, Mann, weil ich habe meinen Cousins getextet, ich habe gesagt, ihr Jaguars, look at them, blowing it. Ich hab ein bisschen gehatet im Group-Chat. Und die Jungs waren auch alle also schwer depressiv, als ich ihn getextet habe. Ja, die haben alle gedacht, I don't know what's going on, man. Trevor's he's just not playing like himself right now. Und nachdem ich gelandet bin, check ich den Score wieder und schaue da. Jaguars haben gewonnen und Trevor Lawrence läuft Laps durch das Stadion in L.A. Also heftiges Game auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie du es mitgesehen hast. Hast du das Ganze live mit angeschaut?
Ja, ich habe bis Mitte dritte Quarter, bis sie das erste Mal gescored hatten, ich gucke jetzt gerade, dann stand es also 27-14, den Jones-Touchdown, den habe ich noch gesehen und dann bin ich tatsächlich eingeschlafen, aber mit dem Wissen, dass ich dachte, die haben das Spiel unter Kontrolle, eigentlich kontrollieren sie dieses Spiel, die Jacksonville Jaguars und ich muss sagen, ich bin schon immer, seitdem ich bei der Eagles-Parade war, bei dem Eagles-Super Bowl, irgendwie so ein besonderes Verhältnis zu den Uffibound hatte, verfolge ich immer Doug Peterson und finde oder habe immer den Eindruck, dass der, klar kommt irgendwann im Kipppunkt, aber solange der beim Team ankommt, kommt der besonders gut an. Der macht, in Anführungsstrichen, coole Calls, der hat scheinbar einfach ein inneres Gefühl, wann es richtig ist, 4. und 5 zu gehen oder wann es richtig ist, die Two-Point-Conversion zu machen, anstatt den Extrapunkt. Und ich habe einfach immer dieses Gefühl, dass der so ein bisschen Magie in sich hat und sein Team damit ansteckt. Und dieses Team hat die Magie geführt, weil du hast ja gesagt, gegen euch waren sie sogar ewig weit hinten. Ich glaube, 17 Punkte.
17,
die haben, die sind 4-8 in die Saison gestartet und haben da aber auch schon Spiele unglücklich gegen die Giants verloren. Und danach waren die halt einfach wirklich eins der, ich sag mal, Top 6, Top 7 Teams, weil die immer in den Spielen waren und wirklich die gut aufgestellt waren. Und deshalb habe ich echt daran geglaubt, dass sie dieses Spiel drehen. Aber ich werde aus diesem Trevor Lawrence nicht schlau, muss ich dir sagen, weil der wirkt auf mich. Björn Werner hat das bei uns im Studio gesagt. Er hat das Spiel auch ein bisschen geguckt und meinte, er motiviert die Leute am Spielfeldrand, nicht den Glauben an sich zu verlieren. Und auf mich wirkt der genau gegenteilig. Wenn ich den über die Fernsehkameras sehe, ich habe den noch nie live getroffen, aber wenn ich den so sehe, wirkt der auf mich so unnahbar. Der wirkt auf mich so nicht engaged, als wenn der, weil der ja auch schon ewig ein Superstar ist. Das kann man ja auch immer noch mal sagen da draußen. Yeah. Der Typ war am College ein Superstar.
National
der
Champion. Clemson University.
Clemson University, ja. Der ist als Next Andrew Luck in Anführungsstrichen in die Liga gekommen. Und ich habe immer so den Eindruck, dass der sich selbst nicht geil findet, aber dass der nicht, ich weiß nicht, der gibt mir zu wenig von sich preis und deshalb kann ich den nicht durchschauen,
ob
der wirklich funktioniert.
Ich denke, der Key dabei ist das, ich habe echt das jetzt schon auf verschiedene Arten miterlebt, aber der Key ist, dass du selber bist. Es ist nicht so wichtig, wirklich, wie du bist. Ja, wenn du nicht so laut bist und nicht so ein klassischer Everyman bist, wie irgendwie ein Ben Roethlisberger, wo du dir vorstellst, oh ja, mit dem kann man Bier trinken. Oder wenn du nicht so einen natürlichen Swag hast wie ein Lamar Jackson oder sowas. Es ist nicht so wichtig, dass du solche Traits hast, solche Charakterzüge. Solange du selber bist, kommst du bei den Leuten an. Und solange du selber bist, findest du Leute, die dir folgen werden. Besonders für Quarterbacks ist das, glaube ich, sehr wichtig. Es ist ein bisschen ähnlich vielleicht bei Mac Jones. Ja, die Leute, hat er ja auch viel glaube ich, Kritik abgekriegt diese Season für sein Verhalten an der Sideline. Aber was ich bei Mac immer so besonders fand, ist, dass du spürst einfach, wie viel es ihm bedeutet. Ja, es ist kein Act, es ist nichts, was er sich auftut. Ja, er sieht jetzt auch nicht aus wie, sagen wir mal,
Jimmy G, wie ein Supermodel.
Ja, er sieht nicht aus wie ein Supermodel oder sowas. Aber er hat eben du spürst, dass es ihm was bedeutet, dass ihm dieser Football wichtig ist. Ja. Cam Newton, auch nochmal ein ganz anderer Schlag. Ja, ein ganz, ganz, ganz anderer Schlag. Dann denkst du so, okay, ja, hey, aber solange diese Leute einfach sie selber sind, ja, und nicht versuchen, irgendwie eine Rolle zu spielen oder solange es nicht fake ist, ist es egal, wirklich, wie du dich verhältst. Ja. Es kann sein, dass er vielleicht ein bisschen kälterer Typ ist. Kann sein, dass er arrogant ist, aber solange es authentisch ist, ja, wenn du arrogant bist, sei arrogant. Aber tu nicht so, wenn du arrogant bist, wenn du nicht arrogant bist. Weil dann können wir uns darauf verlassen. Ja. Dann können wir uns darauf verlassen, dass du bist in den entscheidenden Momenten. Und das ist, glaube ich, was beim Football zählt. Ja. Wir wissen, dass du ein Gewinner bist. Sei ein Gewinner in den entscheidenden Momenten für uns als Team. Ja, und dann geht die Sache klar.
Deren Motto ist Don't Stop Believing. Das haben sie sich auch in der Halbzeit gesagt. Hat Doug Peterson in der Halbzeit nochmal ausgegeben. Ich habe ein Zay Jones-Interview danach auf dem Feld gesehen, der ja super sympathisch ist. Sucht mal nach Zay Jones, der strahlt so viel Lebensfreude aus. Ganz angenehmer Typ. Wie wichtig ist denn so ein Glaube? Das abschließend zu den Jaguars. Sind die ein Team, was vielleicht den Super Bowl gewinnen kann? Weil die so diese... Die sind nämlich ja nicht so jung. Also die haben zwar junge Keyplayer, aber die haben eine Menge Erfahrung. Die haben einen Super Bowl-Winning-Head-Coach. Ist das ein Team, was das ausstrahlt, was man braucht für einen Super Bowl?
Was für mich am wichtigsten ist dabei, ist, was das bedeuten könnte. Ja, du hast Confidence, wenn du prepared bist. Ja? Die Preparation, Practice, die ganze Arbeit, die du reinsteckst, gibt dir das Confidence in deine Performance und dieses Confidence hilft dir gut zu performen, ja. Und ich denke, was das eben einfach heißt, ist, dass du hier ein Team hast, das an die Playcalls glaubt, ja, dass an die Arbeit glaubt, die sie reinstecken. Wenn du die Saison mit einem schlechten Rekord startest und dann aber noch mit einem besseren Rekord beendest, heißt es auch, dass du über das Jahr die Dinge, die dich zurückgehalten haben, gefixt hast. Ja? Dass du die Arbeit, die du reingesteckt hast, funktioniert. Und sowas ist für mich auf jeden Fall ein Indikator für ein Team, das dangerous ist, ja, weil sie sich nicht auf diesem Win ausruhen werden. Sie werden zurückgehen nach Jacksonville und dasselbe Rezept, an das sie glauben, ja, weil sie jetzt es dieses Jahr erlebt haben, wie es von schlecht zu gut ging und jetzt in so einem entscheidenden Moment sie auch noch ein Team schlagen können. Dieses Confidence wird sie auf jeden Fall noch weit bringen.
Das wird ein geiles Duell werden gegen die Kansas City Chiefs spielen sie, oder? Genau, die Bengals spielen gegen die Bills und sie spielen gegen die Kansas City Chiefs. Das wären zwei coole Duelle in der AFC. Da freuen wir uns. Und jetzt reden wir noch kurz über das Duell, wo ja wirklich, also da habe ich zu wenig mitbekommen, weil ich viel gearbeitet habe während Dolphins-Bills. Und mein Gefühl sagte mir, ich fand Mike McDaniel gar nicht so schlecht als Dolphins-Headcoach. Bei uns und auch im Internet habe ich es heute Morgen kurz gesehen. Eine Menge Leute verteufeln ihn für sein Playcalling, beziehungsweise weil er die Spielzüge zu spät drin gegeben hat. Was ich gesehen habe, war ein Quarterback mit Skylar Thompson. No offense, lieber Skylar, falls du das hörst. Aber ein Quarterback, der eigentlich der Situation nicht 100% gewachsen war. Das war zu schnell, das war zu viel, so wie er auch in der Regular Season in den Spielen, die er gemacht hat, aussah. Aber die motherfucking Dolphins waren bis kurz vor Ende in diesem Spiel drin. Und das war einfach eine unfassbar tolle Geschichte, das zu sehen. Das war ein so irres Footballspiel. Das war so lang, so viele Situationen, wo man dachte, nein, das gibt's doch jetzt nicht. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war eine perfekte Werbung für Football, glaube ich, für den Gelegenheitszuschauer, auch in Deutschland, weil das so um diese Uhrzeit lief, weil da ging's ja nicht darum, dass coole Spielzüge waren, sondern das hatte die Magie des Footballs. Du hast da gesessen und dir gedacht, was? Wie kann das denn jetzt? Jetzt das auch noch? Hä? Das war beeindruckend.
Ja, ich wünschte, ich wüsste, wovon du redest. Ich muss mal zurückgehen und die Highlights anschauen. Ich sehe hier nur auf dem Sheet Quarterback Josh Allen mit 3 Turnovers.
Das ist ein Thema, ja.
Drei Fumbles, 2 wurden von Buffalo recovered. Das ist natürlich, das ist nicht gut. Ja. Dazu kommt, würde ich sagen, dass ein 31-34 niemand auf dem Schirm gehabt hätte. Also das ist ein Spiel, wo ich ganz klar gesagt hätte, die Bills räumen damit ab. Ist vielleicht wichtiger, wenn wir jetzt an, sag ich mal, AFC Championship Gedanken denken. Ich denke, vor der Saison und besonders zu Beginn der Saison hat jeder die Buffalo Bills eigentlich schon im Super Bowl gesehen. Ja?
Richtig.
Und sie müssen aber noch auf jeden Fall at minimum, denke ich, durch Kansas City gehen. Und wenn du dann mit so einer inconsistent Performance in Kansas City auftauchst, dann ist die Reise aber recht schnell vorbei.
Das ist ein guter Punkt und die waren ja auch richtig gut. Du hast ja gesagt, die startet, aber so seit Anfang November, ich habe in der Vorbereitung ein bisschen drauf geguckt, seit Anfang November sieht man, haben sie zwar nicht weniger Spiele gewonnen, aber die Ergebnisse werden nicht mehr so deutlich. Es sind, glaube ich, eigene Fehler und das war tatsächlich Josh Allen, ich habe den in den ersten ein, zwei Jahren so gerne geguckt, da hat er auch den Ball immer wild getragen, hat viel gefumbelt, aber der ist halt so ein geiler Runner, der ist einfach so eine Naturgewalt. Und das war wieder Bad Josh Allen von früher, da war eine Menge Aktionen drin, wo man dachte, okay, das muss jetzt ja nicht sein. Also, ihr habt die Bills nicht gespielt, oder?
Nee, nicht diese Saison.
Nee, ja. Ja, da darf man nicht spannend sein. Und du sagst es, damit werden sie in Kansas City wahrscheinlich nicht durchkommen. Aber jetzt kommt ja dann erstmal Cincinnati, lass doch das Spiel vorziehen, weil die gegen die Ravens haben sich auch mega schwer getan, wenn man bedenkt, dass eigentlich nur der Second Quarterback da war. Aber ich glaube, am Ende muss man sagen, bei den Bengals schlägt schon wieder leider der Verletzungspech zu. Kann ich dir sagen, schon in den letzten 2-3 Saisonspielen haben sich Ted Karras und Lel Collins verletzt in der O-Line. Ich habe es jetzt mir nicht aufgeschrieben, aber gestern Abend ist auch noch wieder einer der Starting O-Line rausgegangen. Ich glaube, die haben jetzt schon 4 Starter aus der O-Line zum Vergleich des Saisonbeginns verloren. Und dann ist es einfach unfassbar schwer für einen Quarterback wie Joe Burrow.
Ja, auf jeden Fall. Also, first of all, erstmal gute Besserung an die ganzen Jungs, die sich da verletzt haben. Falls irgendjemand zuhört, mein Guy Ted Karras, ich habe mit Teddy K damals gespielt, ist hammer Typ. Ja. Auch wieder eins von den Spielen, wo ich auf jeden Fall sagen würde, niemand hätte damit gerechnet, dass die Ravens die ganze Kiste so knapp machen. Und wenn wir uns dann den entscheidenden Touchdown da anschauen, es war ja ein Fumble an der One-Yard-Line returned für 99 Yards von einem Spieler, der aus Cincinnati kommt, in Cincinnati an die Highschool gegangen ist und so weiter, die State Championship gewonnen hat. Also Riesenmoment für ihn, aber was für eine bittere Situation für die Ravens mit dem Backup-Quarterback trotzdem in so einer guten eigentlich Lage zu sein, mit der Chance in Führung zu gehen, ist tough, ja. Du hast ja eine Quote von Running Back J.K. Dobbins, der nach der Niederlage gesagt hat, wenn wir Lamar gehabt hätten, hätten wir gewonnen.
Ja. Es ist ein bittersweet Comment, aber also ich sag mal so, J.K. Dobbins kann sich auf jeden Fall erlauben, die Kommentare abzulassen, weil der ist ja auch erst seit kurzem wieder fit. Der hatte ja letztes Jahr ACL, ist dann in der Saison erst zurückgekommen. Der ist ein Biest. Der läuft echt gut. Den sehe ich gerne laufen, weil der einfach, der sieht so massiv aus, der läuft gewaltig. Gewalttätig, würde ich es eher nennen. Ein cooler Runner, den sehe ich gerne. Da habe ich zwei Fragen zu der Thematik. Nummer eins ist, das ist immer ein Thema, was Medien immer gerne spielen und was am Ende auch, glaube ich, die Fans echt mögen, weil sie darüber viel nachdenken. Die Bengals sind eins von diesen Teams, die noch nie den Super Bowl gewonnen haben. Wir haben Buffalo noch drin, 4 Super Bowl-Spiele, 4 verloren. Das gleiche gilt für die Bengals. Die haben 3-mal den Super Bowl gespielt und 3-mal verloren. Ist sowas in der Franchise ein Thema? Du warst jetzt natürlich bei Winning Franchises, aber erzählt man sich sowas, dass man irgendwie, ja, wir können das schaffen, weil wir haben schon Titel gewonnen? Oder kannst du dir vorstellen, dass das Nicht-Gewinnen immer wieder ein Thema ist?
Ich glaube nicht auf dem Spieler-Level. Auf dem Spieler- und Coaches-Level sind viele der Dinge, die so von der Public recht ernst genommen werden, nicht wirklich ein Faktor. Ja? Also Sachen wie so Momentum oder Playoff-Erfahrung, diese ganzen Geschichten wurden von meinen Coaches eigentlich nicht wirklich respektiert, ja, weil du musst eben die ganze Preparation bei den Nummern anschauen, ja, bei den wirklichen Percentages und nicht nach Gefühl wirklich, ja. Und ich denke, das ist eben ähnlich damit. Also es ist für uns als Spieler nicht wichtig, ob dieses Franchise schon mal gewonnen hat oder nicht. Ich will gewinnen jetzt, wo ich hier in diesem Moment bin, ja. Für die Leute, die auf der Chefetage sitzen, Richtung GM, Richtung President von den Teams, Owner von den Franchises und natürlich Fanbases, klar, da bedeutet das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja. Für uns Spieler ist es vielleicht einfach nur noch ein bisschen, was du wahrnimmst, sicher vielleicht, wenn du bei den Bengals unterschreibst. Ja. Sobald du bei den Bengals unterschreibst, weißt du, hey, oh, hier wurde noch nie ein Super Bowl gewonnen. Hey, ich bin hier, um den ersten Super Bowl zu holen. Ja. Aber im Ende sind wir alle hier, weil wir gewinnen wollen. Und wir denken eben mehr auf die konkreten Dinge, die wir tun müssen, um jetzt hier im Moment zu gewinnen. So GMs und Owner und so weiter, da nagt das, glaube ich, schon ein bisschen. Hey, unser Franchise hatte noch nie einen Super Bowl, noch nie eine Championship.
So, jetzt bewege ich wieder auf dünnem Eis, aber da ich glaube, dass diese Sachen wirklich eine Rolle spielen, zumindest die großen Zeitungen und die großen journalistischen Outlets in Amerika spielen diese Thematik immer wieder. Yeah. Lamar Jackson hat nicht gespielt. Michael Vick hat bei ESPN gesagt, Digga, zieh dir eine Brace über und spiel. Das ist ein Playoff-Spiel, das ist wichtig. Dann hat RG3 heute Morgen darauf geantwortet und gesagt, was passiert, wenn du dir eine Brace überziehst, obwohl dein Knie Probleme macht. Das hat man bei mir gesehen. Also Robert Griffin III hat mit Kreuzband, glaube ich, damals und Innenband gerissen, ein Playoff-Spiel gemacht und hat danach nie wieder richtig Football gespielt. Michael Vick sagt, sein Leader, so dieses alte Tough-Guy-Image. Lamar Jackson hat nicht gespielt, das als Vorgeschichte. Und ich frage mich, hat Lamar Jackson nicht gespielt, weil er weiß, dass er seinen Vertrag noch unterschreiben muss, weil das war auch ein Thema, wo wir am Anfang der Saison drüber gesprochen haben. Lamar hat einen Mega-Saisonstart gehabt, der verdient sich jetzt sein dickes Geld. Und ich frage mich wirklich, warum haben die Baltimore Ravens Lamar Jackson nicht verlängert im Laufe der Saison? Weil liegt es daran, dass sie zweifeln, dass sein Spielstil, wie soll ich das sagen, lange genug hält. Also an der Leistung können sie nicht zweifeln. Mit Lamar Jackson machen sie über 20 Punkte, sind immer im Spiel. Ohne Lamar Jackson kommen sie nicht mal über 20. Ich frage mich, ob das wirklich A, entweder damit zu tun hat, dass sie an ihm zweifeln, oder B, und jetzt kommt das, warum ich mich auf dünnes Eis bewege, dass er ein schwarzer Quarterback ist. Weil das bei den Kirk Cousins dieser Welt, nach meinem Empfinden, da ist das noch nicht immer passiert, dass so eine Situation entstanden ist. Natürlich wird jetzt jemand sagen können, die ist schon mal passiert. Sicherlich ist die auch passiert, yeah. Aber ihr versteht, was ich meine. Es geht um die, in Anführungsstrichen, gefühlte Wahrheit. Diese Situation passiert nur bei jemandem wie Lamar Jackson, sagt mir die Geschichte.
Ja, ich muss sagen, für mich ist die gefühlte Wahrheit da, als ehemaliger Ravens-Fan. Also ich wurde damals von Ray Lewis in den Ravens-Flock bekehrt. Ja.
Ja,
könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht an der Experience der Ravens individuell geht, oder um die Experience der Ravens individuell geht, mit dem Signing von ihrem letzten Franchise-QB, Joe Flacco. Ja, Joe Flacco hat damals, nachdem sie den Super Bowl gewonnen haben, muss man dazu sagen, mit einer der stärksten Defenses, glaube ich, in NFL-History wahrscheinlich.
Yes.
Joe Flacco einen dicken Vertrag gegeben. Zu der Zeit war das, glaube ich, einer der ersten Verträge über 100 Millionen. Es waren 120 so damals, glaube ich.
Exakt, 120.
Und es hat dann im nicht langfristig den Erfolg gegeben, den sie sich wahrscheinlich vorgestellt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht besonders dieses Franchise, vielleicht besonders dieser Owner, ja, der am Ende ja diese Rechnungen zahlt, eben ein bisschen extra hesitant ist, einem Quarterback nochmal so viel Geld zu zahlen.
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Kann ich euch da draußen erzählen und mich damit auch schon wieder eigentlich entblößen, dass ich ein komischer Kauz bin. Ich lag am Freitagabend im Bett und habe Colts gegen Ravens 2012 geguckt. Frag mich bitte nicht, warum. Frag mich wirklich nicht, warum. Ich hab's geguckt. Und da ist Joe Flacco. Erste Runde Wildcard. Da ist Joe Flacco gerade in seinem vierten Jahr gewesen. In dem fünften Jahr. Und im sechsten Jahr hat er dann den Super Bowl gewonnen. Er war beim vierten Jahr und im fünften Jahr hat er den Super Bowl gewonnen. Und der hatte einen mega Start als Rookie. Deshalb ist das tatsächlich eine unfassbar gute Erklärung. Flacco hat in seinen ersten fünf Jahren als Rookie immer ein Playoff-Spiel gewonnen. Getragen eben auch von dieser Defense. Und dann hat er den Super Bowl gewonnen, den Vertrag unterschrieben. Und danach war er nie wieder auf dem Level, was er vorher hatte. Ja. Das ist eine super interessante Erklärung. Habe ich noch nie gesehen. Und die ist schlüssig. Die ist für mich echt schlüssig. Weil dieser Steve Bisocci heißt er, glaube ich, der Besitzer. Der ist auch ziemlich, also ich habe den schon ein paar Mal gesehen und erlebt, auch so im Raum bei so NFL-Veranstaltungen, der ist schon shiny. Und also die Erklärung, dass der über sowas nachdenkt, klingt für mich schlüssig, so wie ich ihn erlebt habe.
Ja, es könnte einfach sein, dass er den Schwäbischen macht gerade und einfach nach dieser Erfahrung einfach nicht nochmal so viel Geld auf eine Person setzen möchte. Ja, ich denke, Lamar hat sein Geld natürlich mehr als verdient. Aber mal sehen, ja, die NFL-Offseason kommt und jetzt ist die Ravens-Season offiziell vorbei. Ich denke, jetzt werden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall, ich denke spätestens Richtung März, Mitte März, wenn das NFL-League-Year resettet, werden wir auf jeden Fall da, denke ich, was hören.
Super spannend. Aber den Satz kannst du noch sagen, man muss sich keine Gedanken machen, irgendjemand wird Lamar einen dicken Vertrag geben, wenn die Ravens. Ja,
auf jeden Fall. Selbst wenn er eine Knie-OP oder sowas brauchen würde. Ich denke, seine Upside ist einfach immer noch so groß, dass irgendwo er auf jeden Fall einen Vertrag bekommen wird.
Geil. Und der Mann hat sich auch seinen nächsten dicken Vertrag am Sonntag erarbeitet. Daniel Jones. In meinem Zimmer hängt ja, oder in meinem Zimmer, ich sage immer noch Zimmer, in meiner Wohnung hängt ja so ein Giants Sign, was mir mal ein Fan gebastelt hat. Für die habe ich immer einen kleinen Spot. 31-24, Giants over Vikings. Primetime Cousins schlägt zu und ab jetzt ist es Primetimes Danny Jones. Du schüttelst schon den Kopf. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist mal wieder Kirk Cousins in den Playoffs. Der hat einen Playoff-Sieg, obwohl er schon zwei fully guaranteed Verträge unterschrieben hat, über kumuliert wahrscheinlich 180, 190 Millionen aus dem Kopf. Das reicht nicht, oder?
Es ist irgendwie, es ist sehr seltsam, Mann. Es war mein einziger Pick wirklich von diesen ganzen Games dieses Wochenende, wo ich mir wo ich mir gesagt hatte, ja, den habe ich 100%ig sicher, ja. Die Vikings nach so einer starken Season, wirklich fast, ja, kurz davor eine undefeated Season zu spielen, dann in den Playoffs gegen die New York Giants von allen Mannschaften zu verlieren, die ja wirklich diese Season zwar Hammerleistungen abgerufen haben, aber eigentlich niemand vor der Saison auf dem Schirm hatte. Ja, ist tough. Ja, irgendwie, ich kann mich erinnern, die Vikings jetzt jedes Jahr, wahrscheinlich die letzten 5-6 Jahre irgendwie, spielen die extrem gute Regular Seasons und scheitern dann aber wegen irgendwas immer in irgendwas Unwahrscheinlichem in den Playoffs. Da gab es dieses Play gegen die da waren sie auf der richtigen Seite. Ja, da waren sie, da waren sie auf der,
trotzdem
gescheitert. Da waren sie auf der gewinnenden Seite und scheitern danach dann trotzdem im nächsten Spiel. Also seltsam. Ich weiß nicht, was los ist in Minnesota. Vielleicht du sagst, was sind so die Gedanken über verschiedene Franchises? Ja, gut, die Bengals hatten vielleicht noch nie einen Super Bowl, aber die Vikings finden irgendwie Wege, immer gute reguläre Saisons zu spielen und dann in den Playoffs zu scheitern.
Ist wirklich verrückt. Und Daniel Jones hat vor der Saison nicht die Fifth-Year-Option bekommen, sondern hat quasi jetzt seine vierte Saison gespielt und ist danach Free Agent. Und der Mann war wirklich gut. Die hatten Glück, dass endlich Darius Slayton in den letzten Wochen vor Saisonende bei den Giants langsam ins Spiel gefunden hat. Hatte echt ein paar gute Spiele, im Schnitt über 85 Yards, wenn ich mir das richtig notiert habe, mal vor ein paar Wochen. Und der hatte 4 Receptions für 88 Yards. Der war in Sachen Big Plays wirklich der wichtigste Mann, was das Passing Game angeht. Saquon Barkley natürlich wie immer die Stütze dieser Offensive. Aber Daniel Jones hatte gute Läufe, hat keine Fehler gemacht und da lohnt es sich manchmal wirklich, im Prinzip ähnlich wie bei den Raiders über die ganze Zeit, am Quarterback festzuhalten und ihm die Zeit zu geben, weil Quarterbacks können sich entwickeln. Und Daniel Jones hat das echt im Laufe der letzten 4 Jahre gemacht. Und jetzt haben die Giants mal wieder ein Playoff-Spiel gewonnen.
Ja, die ganze Giants-Season dieses Jahr, denke ich, kam überraschend für viele Leute. Es ist Credit natürlich an die Leistung der Spieler, aber auch der Coaching-Staff, der neu in Town war, dann wahrscheinlich klar gesagt hat, hey, ist gerade so jemand wie Daniel Jones, die haben seine Option nicht gezogen und es ist so ein Prove-It-Year sozusagen für alle Leute in dem Team, die ganzen Leute, die von den vorherigen Staffs gedraftet wurden. Wir haben, glaube ich, alle die letzten Jahre gewusst, wie talentiert dieses Team ist, ja, mit Saquon Barkley wieder voll healthy, praktisch die ganze Saison über und dann den Draft-Picks, die hier sich ausgezahlt haben, Kayvon Thibodeau ist auf jeden Fall, denke ich, beginnt zu scheinen als einer der besten Leute auf seiner Position hier in der League, er hat einen Haufen Crucial Plays gemacht diese Season. Ja, Mann, also Congrats an die Vikings und ein What the fuck an die Minnesota Vikings, weil es ist komisch, interessant.
Wieder ein rough ending. Die Frage kannst du vielleicht noch beantworten oder eine Idee dem Zuhörer geben, weil ihr habt die gleiche Situation. Ihr habt den vermeintlich besten Receiver der letzten 4, 5, 6 Jahre, Devontae Adams. Es gab Spiele, wo Devontae Adams 30 Yards hatte und 3 Catches. Justin Jefferson ist vielleicht in den letzten 2 Jahren der beste Receiver. Und der hatte zwar 7 Catches, aber am Ende nur 47 Yards. Und er war weitgehend abgemeldet. Und man hat wirklich im Spiel gedacht, wo ist Justin Jefferson? Wie klappt das? Wie fühlt man das im Team? Kriegt man das im Prozess mit? Auch als Mitspieler und denkt so, shit, wo ist heute Justin, wo ist heute Devontae Adams? Oder sieht man das erst am Ende, wenn man aufs Scoresheet guckt und denkt so, krass, heute war er nicht der entscheidende Mann, was ja kein Vorwurf an den Typen ist, sondern einfach die Tatsache ist so, ist verrückt in dem Sport, ist verrückt.
Ja, du brauchst auf jeden Fall von deinen Playmakers ihre besten Performances in den entscheidenden Momenten. Ja, in den großen Games, in den Playoff Games musst du dich auf deine Playmaker verlassen können. Es ist aber eben auch in der NFL so, dass hier die Defenses schon auch skilled genug sind, um zu sagen, hey, wir nehmen diesen einen Spieler in diesen und diesen Situationen raus. Ja, du kannst Wide Receiver doublen, du kannst verschiedene Coverages spielen, um diesen einen Spieler zu neutralisieren. Ja. Kaum eine Defense macht es das gesamte Spiel über. Das heißt, in den Momenten, wo dein Playmaker sozusagen nicht gedoppelt ist, ja, wo sie eben, die Defense kann nicht nur ein und dieselbe Coverage spielen und diesen einen Spieler immer die ganze Zeit essen, weil du ansonsten müssen deine ganzen anderen Spieler essen. Ja, wer auch immer das One-on-One hat, muss gewinnen. Die können nicht alle doppeln. Aber meistens wechseln diese Defenses das eben ab. Ja, und in den Momenten, wo deine Playmaker zur Verfügung sind, musst du davon Advantage nehmen. Ja, wenn das wenn die so sehr auf die Passdeckung setzen, dass sich Running Lanes öffnen, ja, dann muss dein Running Back performen und dein Running Game insgesamt muss dann laufen. Und ich denke, das ist ein Credit an die Giants Defense dann eigentlich, dass sie es eben geschafft haben, diesen einen Spieler so zu kontrollieren. Ja, also ich kann mich erinnern, als wir gegen Kansas City zum Beispiel dieses Jahr gespielt haben, in der Hinrunde, war ein großes Ziel, eben Travis Kelce's Impact auf das Spiel zu neutralisieren. Und wir haben ihn zu wenig Passing Yards gehalten. Ja? Das heißt, im Field haben wir ihn recht gut kontrolliert. Er hat dann eben in der Red Zone seine Touchdowns nachgemacht. Ich glaube, er hatte 20 Yards und, glaube ich, 3 Touchdowns oder sowas. Wenn du es aber schaffst, so einen Playmaker wirklich in den entscheidenden Situationen über das Spielfeld vom Field zur High Red zur Low Red zu kontrollieren, dann hast du eine Chance. Und ich denke, da haben die Giants einen guten Job gemacht und die Defense und der Defensive Staff, der hier den Gameplan gemacht hat, hat einfach zugeschlagen.
Ja, das kann ich, da habe ich viel Football von geguckt, das kann ich auch abschließend von mir nochmal so sagen. Das war echt auch, die haben ja erst kurz vor Ende des Jahres, ich glaube an Weihnachten, gegeneinander gespielt. Und da hatte Jefferson noch Big Plays und sie haben wirklich Jefferson die Big Plays genommen. Da standen häufig zwei Safeties hinten und Hockenson hat gelebt, wie du sagst, irgendein anderer ist halt und Hockenson hat gegessen, der hat 130 Yards, 10 Receptions, aber vielleicht ist das der Unterschied zwischen Kirk Cousins und Tom Brady. Es gibt eine Milliarde Unterschiede zwischen Kirk Cousins und Tom Brady, aber Tom Brady drückt der gegnerischen Defense das auf, was er will, nämlich trotzdem in die Schwächen zu spielen und die Giants Defense hat es geschafft, Kirk Cousins aufzudrücken, dass er so spielen soll, was sie ihm geben. Und das war Hockenson, ja, Jefferson. Und das, was sie ausgemacht hat, nein. Und deshalb haben sie am Ende
gewonnen. Nee, deshalb haben sie am Ende gewonnen. Was viele Defenses eben schaffen, ist, dass der Quarterback braucht Zeit, um von Option A zu Option D zu kommen. Ja? Wenn nur Option D zur Verfügung ist, dann muss er eben A, B, C, D. Ja? Er muss die Zeit haben, da hinzukommen. Das heißt, wenn die Defense es schafft, eben Pressure auf den Quarterback aufzubauen oder ihn einfach in irgendwelche Art und Weisen aus seinem Rhythmus zu bringen, ja, wenn sie es einfach hinkriegen, dass er anstatt den Ball dann zu werfen, wenn er ihn möchte, dass er einen Schritt zur Seite machen muss oder einen Schritt nach vorne, irgendwas, kann das alles das Ganze beeinflussen. Zusammen mit stabiler Coverage und keinen Penalties von deinem Backfield, hast du eine Chance.
Ja. Krass. Also, nächste Woche haben wir dann die Giants zu Gast bei den Eagles. NFC North Football in den Playoffs. Das wird sicherlich feist, dieses Duell. Und,
das ist ein Hammer-Matchup. Also Giants-Eagles, das ist so ein Klassiker-US-Matchup. Das ist da im Nordosten, das ist Philadelphia, das ist New York. Das sind zwei fast gleich klingende Akzente, die aber schwören, dass sie komplett anders sind. Ja. Es sind zwei Städte, die sich vielleicht im Glamour-Level nicht ähnlich sind, aber auf jeden Fall in der Schlagmensch, die dort lebt. Ja, sehr laut, sehr unfreundlich, sehr betrunken. Also ich denke, das wird auf jeden Fall interessant, den zwei Fanbases dabei zuzusehen, was sie so machen.
Oh ja, stimmt. Das stimmt. Das kann ich auch an der Stelle nochmal sagen. Das ist tatsächlich ein Match, was ich. Also ich habe alle Daniel Jones-Spiele, glaube ich, gegen die Eagles geguckt, weil ich einfach, wie gesagt, ein bisschen Giants-Fan bin. Und Eagles-Giants ist einfach immer ein geiles Duell. Ich mag die Eagles auch sehr. Ich habe einen Eagles-Helm, der bei mir steht. Das habe ich mir die letzten 2-3 Jahre immer angeguckt. Und da war immer was geboten in diesen Matchups. Deshalb, das sollte wirklich ein gutes Spiel werden. Die kennen sich beide. Und ich glaube, das ist wieder prädestiniert, so ein bisschen so ein typisches Playoff-Spiel zu werden. Sowas wie Dolphins gegen Bills, wo irgendwie Dinge passieren, wo man denkt, Digga, das kann doch jetzt hier nicht in so einem wichtigen Spiel, aber es passiert. Wie geil ist das? Also, das wird das Nachtspiel sein am Samstag, kann ich euch sagen. Und Samstag früh, also früh um 22:30 Uhr, dann Jaguars gegen Chiefs. Und Sonntag haben wir Bills gegen Bengals zur frühen Zeit um 9 Uhr. Und dann abends um 0:40 Uhr oder 0:30 Uhr Cowboys oder Buccaneers bei den San Francisco 49ers. Und ich weiß ja nicht, ob wir das, wollen wir das sagen, dürfen wir das sagen, dass du Sonntag mal vorbeischaust? Ist das safe? Ist das
ich habe die Confirmation-E-Mail, ich weiß es nicht.
Aber dann warten wir. Ja, vielleicht passiert was am Sonntag. Dann lassen wir ja, doch einfach, genau. Lassen wir doch einfach dabei stehen. Und ich schleppe die Zettel weiter mit mir rum, wenn wir es bestimmt schaffen, uns face-to-face zu sehen, dann machen wir das Exit-Interview für die Las Vegas Raiders. Genau. Das machen wir, wenn wir uns face-to-face sehen. Das ist noch nicht Uffi.
Exit-Meeting für die 2022 yes. Season mit Icke und Jakob aus dem Hofbräuhaus in München.
Genau. Ey, und je länger wir warten, desto eher können wir schon darüber sprechen, wie wird mit Tom Brady an der Seite zu spielen wieder. Hoffentlich.
Genau.
Deshalb, also jeden Moment, den wir gewinnen, den haben wir. Gut, nächste Woche hören wir uns wieder und an der Stelle jetzt noch der Gruß an Koffeinkeule und an meine Augen. Josh an, so spricht man's. Das sind die zwei Leute, die wir im Kommentarbereich unter unserem Weihnachtspost ausgemacht haben, die ein Trikot bekommen werden. Und zwar von Jakob Johnson unterschrieben und von mir unterschrieben. Falls ihr das wollt, ich hoffe, ihr wollt's. Ich mach's einfach. Und dann lassen wir euch dazu kommen.
Genau,
wir
genau.
Machen das Bede. Lassen wir ein Foto machen, das unterschreiben, wenn wir uns sehen und dann, genau.
Genau, ich würde an der Stelle auch noch sagen, ich habe, als ich geflogen bin auf meiner Reise in der Premium Economy Class,
das bleibt.
habe ich angefangen zu vloggen. Ja, ich habe mir eine Kamera gekauft, die ich beim letzten Mal gezeigt habe. Das heißt, ich habe echt angefangen. Ich bin in dem Flughafen rumgelaufen mit der Kamera in meiner Hand, hab die Flughäfen ein bisschen erkundet. Aber ich muss sagen, es ist noch nicht so ein geiles Gefühl, mit so einer Kamera in der Hand und dann so mit der Kamera reden, weiß ich mein, durch
das
die
Menschenmengen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Durch die Menschenmengen zu laufen. Also ich brauche da, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, ich muss mich da dem Ganzen noch ein bisschen aufwärmen. Ich hatte Bock, da als ich mich hinsetzen konnte, konnte ich so ein paar Storys in die Kamera reden und so weiter. Das war okay. Aber so Selfie-Stick-mäßig auf super Touristenbasis, so mit der Kamera durch den Flughafen zu laufen, war noch ein bisschen ein Struggle. Ich werde versuchen.
Das ist krass.
Ich werde versuchen, heute mal das irgendwie zu schneiden und irgendwie rauszuhauen. Aber ja, wenn ihr meine ersten Exkursionen in den Vlog-Bereich sehen wollt, dann kommt, subbt doch mal den YouTube-Channel und dann sehen wir mal, wie das den nächsten Tag ausgeht. Ich habe auf jeden Fall auch vor, wenn ich es schaffe, nach München zu kommen, mit Icke zu chillen, Icke ein bisschen vor die Kamera zu locken und vielleicht sehen wir das dann im nächsten Video.
Da bin ich ja wirklich, das machen wir jetzt noch, da müssen wir noch 3 Minuten drüber quatschen, weil ich das finde ich bemerkenswert, weil ich glaube, deshalb Kannst du das? Wie belastend? Das muss für dich belastend sein, weil ich glaube, deshalb habe ich dich seit dem ersten Moment für einen tollen Menschen gehalten, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du das nicht kannst, dass dir das mega unangenehm ist, mit einer Kamera rumzulaufen, in einem normalen öffentlichen Raum und da in die Kamera zu quatschen.
Ja, ja, also ich glaube, ich bin auf jeden Fall nicht so ein Natural wie irgendwie Kasim. Ja, Kasim ist da shameless. Ja, Kasim schnappt die Nachbarschaft. Ja, genau. Kasim schnappt die ganzen Kinder aus der Nachbarschaft, um das nächste Intro für die Märchenstunde zu filmen. Das ist gar kein Problem.
Ja, genau.
Ich habe Spaß daran, Gegenden zu erkunden. Ja, so ganz cool. Egal wo, ob Flughäfen, Restaurants und so weiter. Und ich sehe eine Menge coolen Stuff. Und ich denke, wenn ich die Leute dahin mitnehmen kann, dann ist es ein Benefit. Der Podcast und die ganze Community, die wir so ein bisschen aufbauen, sind einfach echt auch coole Leute, ja, und die trifft man dann auch an den Flughäfen und so weiter. Und ich denke, umso mehr ich das irgendwie so die Leute einfach mitnehmen kann, wird es eine coole Zeit. Und die Dinge, die ich ihnen zeigen könnte, sind auch ganz interessant. Das heißt, wenn ich da ein paar Amis auf die Nerven gehe, wenn ich mit meiner Kamera rumlaufe, dann ist es mir egal.
Solange das die ist Community in Deutschland, aber da bin ich echt gespannt. Da erkenne ich ja noch mehr. Deshalb kann ich das nicht. Also, weil ich das ja auch immer, also Leute denken ja, oder anders, die Öffentlichkeit, und zwar nicht die jetzt diesen Podcast hören, sondern die große Öffentlichkeit, die mal rinschaltet, die sieht Patrick Izume, Björn Werner, Christoph Icke Domisch. Dann kennen die uns vielleicht nicht, dann gucken die auf Instagram und denken, tschüss, Digga, wie viele Follower haben die denn? Die sind ja in Anführungsstrichen jetzt, quote-unquote, Fame. Ich glaube den Bullshit nicht, aber die sind ja Stars, genau, die sind ja Fame. Und
D-Promis,
genau, ja.
F-Promis, F für Football.
F für Football, wir sind die F-Promis, das ist geil. So, und immer wenn dann Leute zu mir sagen, ja, du könntest ja viel mehr machen, auch so mit deinem Instagram-Account und so.
Was soll ich machen?
Das ist mir als Mensch schon unangenehm. Christoph Domisch findet das schon komisch, wenn Menschen in die Kamera reden. Aber uns erkennt man, das macht es für mich unmöglich. Das ist wie, als wenn ich nackt mit einem Schild durch die Straßen laufe und sage, ich bin ein Star, sprecht mich an. Hey, ich bin Icke. Hallo.
Das ist der Key. Du darfst es nicht, es darf nicht Self-Promotion sein, ja. Ich mach diesen Podcast nicht, weil ich Ambitionen habe, irgendwie mal, ich weiß nicht, bei DSDS mitzumachen oder sowas. Ich will nicht so fame wie möglich werden, ja. Ich will eigentlich nur eine Message und Entertainment an die Leute bringen, die es juckt. Ja, das heißt, die Leute, die Football juckt, wenn es jetzt dieses Jahr 50.000 sind und nächstes Jahr 500, dann würde ich trotzdem mit den 500 reden. Ja, das heißt, solange du dir sagst, hey Bro, mit wem rede ich eigentlich, für wen mache ich das Ganze eigentlich, da ist für mich einfach die Community der Nummer 1, ja, die What Happens in Vegas Gang, die Bromantiker, ja, die Leute, mit denen ich in der GFL gespielt habe, ja, die auf irgendwelchen Football Message Boards über Football auf Deutsch fachsimpeln, das sind meine Leute.
Ja.
Und ich denke da, solange du dir nicht sagst, hey, also du wirst mich nicht in Public sehen, mit meiner Kamera irgendwelche TikTok-Dances zu machen. Super für cool. Ja, für gut, Maximum das ist Reach, ja. Das ist, da musst du die Grenze ziehen. Ja. Du bist nicht hier, um irgendwie für TikTok den Macker zu machen, sondern du redest mit deinen Leuten und du nimmst deine Leute dann mit, wo du gerade bist.
Ja, Respekt vor, bin ich gespannt. Den Schritt habe ich nie geschafft, kann ich dir sagen. Habe ich noch nicht. Ich kann das wirklich nur, wenn ich, in Anführungsstrichen, wenn es meine Arbeit ist. Und ich kann es schon nicht, wenn ich mit ran jetzt zum Super Bowl reise. Oder wir sind schon ein bisschen früher da. Und dann komme ich hin und meine Kollegen reisen mit mir. Privat würde ich niemals zu denen sagen, wir machen jetzt ein Video. Und dann gibt es aber welche, die da auch an die Arbeit denken und sagen, komm, wir machen jetzt ein Video. Yeah. Dann ist mir das so unangenehm in dieser Wartezone, weil wenn die Kamera angeht, dann bin ich Kamera-Christoph.
Yeah, yeah.
Und Ich weiß, wie man vor der Kamera sein muss, weil die Leute wollen keine Grummeligen, die wollen, die verdienen meine Energie und zwar 101% meiner Energie und die kann ich dann nicht an den Raum anpassen. Deshalb, da habe ich noch keinen Zugang für mich gefunden, dass ich mich damit wohlfühle im Public.
Ja, ich glaube, die Leute judgen dich mit einem anderen Maßstab, weil, weißt du, ich als Footballspieler, so die, vielleicht die sehen es mir nach, weißt du, so die Leute sehen es dir nicht so das nach. So. Wenn du jetzt mal so super authentische Vibes rüberbringst an einem Tag, wo du einfach es nicht fühlst, so, was ist denn mit Niki los? So, der macht voll den Angehungen. So, bei mir ist halt, die sind einfach das nur froh, dass ich was gesagt habe, vielleicht.
Das.
Aber ja, du musst deine Kamera an und deine Kamera off so ähnlich wie möglich halten, dann ist es am wenigsten Energy. So. Und es ist so, du musst beide Seiten trainieren, aber so. Du musst langsam und sicher ProSieben und so weiter einfach so beibringen, Icke ist nicht immer freundlich, ja, okay? Icke hat auch Ecke in Kanten, alright? Und dann kannst du auch mal vor der Kamera einfach hier so vom TV hängen, wie wenn wir
normal hängen,
wenn wir den Podcast recorden und die Leute sind nicht da überrascht davon.
Das sind meine letzten Worte. Ich habe, als du mir erklärt hast, dass Trevor Lawrence es sich leisten kann oder dass es okay ist, wenn du arrogant bist, bist du arrogant. Wenn du ruhig bist, bist du ruhig. Das muss nur du selbst sein. Da habe ich wieder in meinem Kopf selber drüber nachgedacht, krass, das ist auch für mich ein bisschen Lebenshilfe, weil das hoffe ich, dass ich das mehr für mich machen kann und nicht immer denke, okay, man muss was abliefern an der jeweiligen Stelle und zwar das, was da erwartet wird, habe ich für mich heute mitgenommen und sage, Jakob Johnson hat mich wieder erleuchtet, euch hoffentlich auch bei What Happens in Vegas und nächste Woche gibt es weitere Erleuchtung auf diesem Kanal. I'm out!
Alright. Along the lines für dieses Jahr ein bisschen die Vibes. Ich habe festgestellt, dass der Struggle eigentlich der Moment ist, wo ich am fröhlichsten bin. Ja, wo ich am meisten present bin, wo ich am meisten ich selber bin, wo ich mich am lebendigsten fühle. Das heißt, versucht nicht, den Problemen auszuweichen, versucht nicht, den Gegnern auszuweichen, versucht nicht, den Adversities auszuweichen, sondern face sie head on und enjoy, wie du deine Probleme löst. Weil am Ende ist Happiness nicht ein Problem, das du löst, sondern es ist ein Prozess, das ist ein Gefühl, das du hast, während du an deinen Zielen und an deinen Problemen arbeitest, nicht eine Endstation. Das ist lange, lange dieses Mal, aber struggled nicht, um happy zu werden, sondern struggled happy. Auf Englisch. What happens in Vegas, stays in Vegas. Peace. Puh.